Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Mit Sandra Pfister. Guten Tag. Sehr trocken ist es jetzt schon in vielen deutschen Regionen. Davon lenkt der Regen am Wochenende nur ab. Wir haben an anderer Stelle schon viel darüber gehört, was das für ein Problem ist für Tiere und Pflanzen und für unsere eigene Gesundheit. Heute schauen wir, was es für den Weinbau in Deutschland bedeutet. Denn der Riesling, einer der Weine, für den wir in der ganzen Welt bekannt sind, für den könnte es schon bald zu warm werden in Deutschland. Vom Wein zum Wasser, so rum ist es richtig. Am Ende der Sendung schauen wir, was Wasserfilter taugen. Und um weg vom russischen Gas zu kommen, müssen wir Kompromisse machen, welche die wehtun. Frankreich will vielleicht auch wieder Kohlekraftwerke aktivieren und Argentinien mehr Schiefergas fracken. Wir beginnen aber hart an der Berliner Politik. Die Preise in Deutschland steigen. 8% Inflation haben wir gerade. Nun können die, die einen Job haben, einfach mehr Geld fordern. Viele Gewerkschaften tun das ja auch gerade. Dann allerdings könnte es sein, dass sich die Löhne und die Preise gegenseitig hochschaukeln. Weil die Arbeitgeber ihren Angestellten mehr bezahlen müssen, heben sie auch die Preise an. Angeblich plant nun Bundeskanzler Olaf Scholz, offiziell bestätigt ist das nicht, dass die Unternehmen statt höherer Löhne lieber Einmalzahlungen aushändigen sollen. Das kann er natürlich nicht verordnen, aber im Raum steht wohl, dass er es den Unternehmen mit Steuererleichterungen versüßen will. Hans-Joachim Viehweger zu Pro und Contra.
Der staatliche Anreiz könnte nach dem Vorbild des Corona-Bonus erfolgen. Einmalige Extrazahlungen von Arbeitgebern wurden dabei bis zu einer bestimmten Höhe steuerfrei gestellt. Der Direktor des Arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft, Michael Hüter, begrüßt die Idee. Gegenüber dem Handelsblatt sagte Hüter, dies sei in der gegenwärtigen Lage ein geeignetes Instrument in Tarifverhandlungen und bei Gehaltserhöhungen. Gewerkschaften, FDP und Union haben dagegen zurückhaltend auf den Vorschlag reagiert. DGB-Chefin Jasmin Fahimi verwies auf die Tarifautonomie und Finanzminister Lindner warnt schon mal vor einer allgemeinen Subventionierung. Eine solche Maßnahme sei für Bund und Länder kaum finanzierbar. Unionsfraktionsvize Hermann Gröhe wiederum erklärte in verschiedenen Interviews, einzelne Maßnahmen reicht nicht aus, um die Inflation zu bekämpfen. Es fehle ein umfassendes Konzept der Regierung. Damit der Staat an den Preissteigerungen nicht mitverdiene, müssten die Steuern gerade auf kleine und mittlere Einkommen gesenkt werden. Die von Kanzler Scholz angekündigten Gespräche mit Wirtschaft und Gewerkschaften zur Eindämmung der Inflation unter dem Stichwort konzertierte Aktion sollen erstmals am kommenden Montag stattfinden.
Ab 2035 sollen keine Diesel- und keine Benzinerautos mehr verkauft werden. So will es das EU-Parlament. Fahren dürften die danach noch länger, aber nicht mehr verkauft werden. Jetzt ist es die deutsche FDP, die sich da querstellt. Und die SPD wird vermutlich mitziehen. Das bedeutet, Deutschland wird vermutlich morgen, mit großer Wahrscheinlichkeit, dafür stimmen, dass auch nach 2035 noch Benziner und Diesel verkauft werden dürfen. Und jetzt wird dann auch andere Staaten, dass sie das Alte vielleicht noch länger retten können. Stefan Überbach.
Die EU-Kommission ist dafür, das Europaparlament ebenfalls. In den europäischen Hauptstädten regt sich allerdings Widerstand und der könnte das geplante Aus für den Verbrennungsmotor ab 2035 noch ins Wanken bringen. Dafür ist, wie es in Brüssel heißt, die Bundesregierung zumindest mitverantwortlich, denn die hat in dieser Frage keine gemeinsame Position, weil sich die FDP anders als SPD und Grüne gegen ein Verbrennerverbot ausspricht und grundlegende Änderungen verlangt. Schließlich sei auch mit sogenannten synthetischen Kraftstoffen Klimaneutralität erreichbar. Angesichts der deutschen Uneinigkeit scheint bei der Abstimmung der Umweltminister morgen eine Blockade nicht ausgeschlossen zu sein. Mehrere Länder wollen nämlich das Ende der Verbrennungsmotoren um 5 Jahre auf 2040 verschieben und einen entsprechenden Vorstoß aus Italien unterstützen. Bulgarien und Portugal etwa, aber auch Rumänien und die Slowakei. Ungarn könnte ebenfalls dabei sein. Sollte sich Deutschland wegen des Streits in der Ampelkoalition enthalten müssen, wäre ein vorläufiges Scheitern der bisherigen Pläne durchaus möglich. Weil nach dem System der qualifizierten Mehrheit abgestimmt wird, können Staaten den Gesetzentwurf blockieren, wenn sie zusammen für mehr als 35% der EU-Bevölkerung stehen. Sollte Deutschland nicht Ja sagen, wäre das der Fall. Dann müssten Kommission, EU-Parlament und die Mitgliedstaaten nach einem neuen Kompromiss suchen. Die Abstimmung morgen wird also spannend.
Auch wenn es am Wochenende an vielen Orten geregnet hat. Wir haben das fünfte trockene Jahr in Folge. In vielen Regionen bitten die Behörden schon darum, Gärten nicht mehr zu bewässern. Dass es jetzt so lange nicht ausreichend regnet, das macht auch den Weinbauern zu schaffen. Manche Rebsorten kommen mit so viel Wärme nicht zurecht. Das Anbaugebiet Saale-Unstrut in Sachsen-Anhalt ist eines der trockensten in Deutschland, jetzt bereits. Hier sollen Schafe im Weinberg, Bienen und Wildgräser helfen, damit die Böden besser mit der Trockenheit zurechtkommen. Für ein Projekt, das vormacht, wie das laufen könnte, gab es jetzt den EU-Klimapreis. Niklas Ottersbach berichtet.
Jens Eckner steht an einem Steilhang. Ein paar hundert Meter unter ihm glänzt die Saale in der Mittagssonne. Über ihm der Weinberg. Auf die Gassen zwischen den Reben komme es an, sagt der Leiter des Landesweinguts Kloster Pforta. Denn dort wachsen trockenheitsresistente Wildkräuter wie weiße Schafgarbe oder lilafarbene Kartäusernelken.
Wir haben Blumen, wir haben Schmetterlinge, die wir finden, die wir beobachten können. Wir haben Touristen, die stehen bleiben, weil es natürlich wesentlich schöner aussieht, wenn es blüht im Weinberg, als wenn es nur einseitig braun verbrannt oder Golfrasen grün ist. Wir haben insgesamt mehr Leben im Weinberg.
Vor 6 Jahren haben sie hier in Bad Kösen im südlichsten Zipfel Sachsen-Anhalts angefangen, den Weinberg mit Wildgräsern zu bepflanzen. Der Grund? Die Trockenheit stellt die Winzer in der Saale-Unstrut-Region vor Herausforderungen. Denn hier regne es seltener als in den Weinbauregionen Südfrankreichs, sagt der Leiter des Landesweinguts.
Na, wir sind die trockenste Ecke, Weinbauecke in Deutschland, haben mit knapp über 500 Litern im Schnitt einen Niederschlag im Jahr, sehr wenig oder sehr viel weniger noch als andere. Und das ist so eine der großen Herausforderungen, dass auf der einen Seite natürlich eine Begrünung, eine Konkurrenz zu unserer Rebe ist, um Wasser, um Nährstoffe, und auf der anderen Seite wir eigentlich einen begrünten Boden oder einen gehaltenen Boden brauchen, damit wir auf dem Boden dauerhaft wirtschaften können und er bei einem starken Niederschlag nicht den Hang abwärts fließt.
Ein Ergebnis des Projekts: die Wildgräser graben den Reben das Wasser nicht ab. Ein weiterer positiver Nebeneffekt: den Rasenmäher im Weinberg kann sich Jens Eckner oft sparen, denn 12 Schafe erledigen diesen Job. Zumindest solange die Blumenwiese in den Weinbergsgassen attraktiver als die Trauben sind, dann müssen die Schafe zurück auf die Wiese.
Also die können sowohl die Begrünung kurz halten, was ich sonst mit der Maschine machen müsste, und zusätzlich haben sie den Effekt, dass sie mir teilweise Blätter und Triebe aus der Laubwand entnehmen. Zwar nicht ganz so gezielt, wie wenn ich das von Hand machen würde, was ich aber auch teilweise noch als Handarbeitsgang zusätzlich mit dabei hätte und ich sozusagen einen Doppeleffekt damit habe. Und sobald natürlich ein Zucker in der Traube ist, ist die Traube so interessant für die Schafe, dass die Schafe auch auf Hinterbeine stehen und klettern, um dann an die Trauben zu kommen. Also dann sind die Schafe dann nicht mehr so gerne gesehen im Weinberg.
Wissenschaftlich begleitet wird das Projekt von Daniel Elias, Landschaftsökologe von der Hochschule Anhalt. Er sagt, der Weinberg habe sehr viel Potenzial in Sachen Biodiversität, was noch zu selten genutzt werde. Zumal die Artenvielfalt auch die Klimawandelanpassung befördert.
Wir erreichen durch eine hohe Artenvielfalt im Weinberg, in der Pflanzenartenmischung, auch eine bessere Durchwurzelungsintensität, was wiederum positive Effekte hat für einen stabileren Erosionsschutz in den Weinbergsgassen.
Mittlerweile ist das Weinbauprojekt aus der Saale-Unstrut-Region mit dem EU-Klimapreis ausgezeichnet worden. Das regionale Projekt in Bad Kösen ist zwar abgeschlossen, aber es gäbe ja eine Fortsetzung auf europäischer Ebene, sagt der Landschaftsökologe von der Hochschule Anhalt.
Aber wir führen ja diesen Forschungsansatz fort, und zwar mit Kollegen in Südfrankreich, in Österreich und in Ungarn. Die setzen Wildpflanzenmischungen in vielen Regionen jetzt in Europa um.
Dieses zertifizierte Wildpflanzensaatgut ist allerdings nicht ganz billig. Es wird experimentell getestet, speziell an Trockenheitsstandorte angepasst. Da musste auch Weinbauleiter Jens Eckner erstmal schlucken, als er die Preise verglichen hat.
Also ne, die herkömmlichen Saatgutkosten wären auf dem Hektar irgendwo um die 150 Euro. Und mit den, Alternativen sind wir bei einem Zehnfachen an Kosten auf dem Hektar.
Das Landesweingut in Sachsen-Anhalt kann sich die Kosten leisten. Schließlich hat die EU 2/3 der Projektkosten finanziert. Ob andere Winzer, die keine Fördergelder bekommen, das genauso sehen? Die Winzergenossenschaft Freiburg-Unstrut hat 350 Mitglieder. Etwa eine Handvoll Winzer setze die kostenintensive Gassenbegrünung um. Das Problem sei, so der Weinbaupräsident der Saale-Unstrut-Region Hans-Albrecht Sieger auf Anfrage, es gebe nicht genügend EU-Fördermittel. Denn in der neuen GAP, der gemeinsamen europäischen Agrarpolitik, seien nur noch zusammenhängende ökologische Grünflächen förderfähig. Das treffe aber auf die Gassenbepflanzung im Weinberg nicht zu. Jens Eckner, der Leiter des Landesweinguts in Sachsen-Anhalt, verfolgt einen anderen Ansatz. Unabhängig von der Frage, wie die Fördermittel in den nächsten Jahren fließen, in Klosterpforta bleibe man bei den trockenheitsresistenten Wildkräutern. Es sei zwar teuer, aber eine Investition in die Zukunft.
Das ist eine ziemlich große Hausnummer, ja, die erstmal ziemlich abschreckend sein könnte. Aber wir fühlen uns wohl damit und wollen auch weitermachen damit.
Wasser wird auch in Deutschland immer knapper und deshalb muss sich unser Weinbau ändern. In anderen Ländern ist die Trockenheit noch viel schlimmer. In Indien ist das Wasser schon seit März so knapp, dass in manchen Städten nur noch einmal in 8 Tagen Wasser aus dem Hahn kommt. Bettina Weitz war in einer Gegend, in der sich besonders viele Bauern aus Verzweiflung umgebracht haben.
In der Küche von Monika Salve türmen sich Töpfe und Schüsseln, alle voller Wasser. Auch vor ihrer knallorange bemalten Hütte mit dem Wellblechdach steht ein Wasserbehälter aus Plastik, rund und so hoch, dass er ihr bis zur Brust reicht. Alle 8 Tage einmal komme ein Tanklaster in ihr Dorf, erklärt die 29-Jährige aus Damagaon in Mittelindien. Da füllt sie jeden Behälter auf, den sie hat, damit das Wasser für ihre 5-köpfige Familie reicht. Falls es ausgeht, gibt es einen öffentlichen Brunnen am Ortsrand. Dort schöpfen Frauen und Mädchen mit Töpfen an langen Seilen das kostbare Nass und schleppen es auf den Köpfen und Hüften heim. Aber für ihre Felder reiche das Wasser oft nicht, sagen sie. Dann verdorren die Pflanzen, die sie angebaut haben. Ihr Dorf liegt auf einem Hochplateau. Da können sie wegen des Wassermangels ohnehin nur eine Ernte im Jahr einfahren. Nicht 2 wie die Bauern in der Ebene, in der das Wasser von den Hügeln zusammenfließt. Monika Salve möchte sich damit nicht abfinden. Vor 4 Jahren ist die Bäuerin, die auch einen Abschluss in Sozialwissenschaft gemacht hat, zur Bürgermeisterin von Damagaon gewählt worden. Gemeinsam mit ihrem Mann Anil führt sie zu einer engen Schlucht mit einem Brunnen darin. Sie hätten sie gebaut in der Hoffnung, er werde ihre Probleme lösen, sagt Anil Salve. Aber der Brunnen sei oft trocken. Nun wollen sie einen Damm. Keine große Talsperre, nur einen kleinen Damm, so schmal wie die enge Schlucht. Er soll unten am Ausgang der Schlucht das Wasser auffangen, das bei den üblichen heftigen Monsunregenfällen sonst immer rasch abfließt. Und er soll dafür sorgen, dass das Grundwasser angereichert wird. Dann hätten sie mehr Wasser in ihren Brunnen und könnten damit auch ihre Felder bewässern. Ähnliche kleine Dämme haben sie anderswo gesehen. Vor Jahrhunderten wurden sie aus Steinen und Lehm gebaut, heutzutage aus Beton. In der Nähe der Stadt Buldana zum Beispiel gibt es schon seit längerem einen. Früher sei das Wasser einfach davon gerauscht, sagt ein Anwohner. Aber nun sammle sich das Regenwasser hinter dem niedrigen Damm und viele Siedlungen in der Umgebung könnten damit versorgt werden. Außerdem könne er in dem so entstandenen See Fische fangen, bis zu 10 Kilo Schwere. Die verkauft er dann. Im Sommer, wenn das Wasser hinter dem Damm weniger wird, wächst auf den noch etwas feuchten Flächen Gras und Schäfer lassen dort ihre Herden weiden. Ob es auch in Damagaon einmal so weit kommt? Bürgermeisterin Monika Salve und ihr Mann Anil fühlen sich machtlos. Eigenes Geld für einen kleinen Damm hat das Dorf nicht. Es hat nicht einmal befestigte Straßen. Sie hätten verschiedene Eingaben an die zuständigen Regierungsstellen gemacht. Bisher vergeblich, sagt Monika Salves Mann Anil. Solche Investitionen würden rasch zum Spielball der Politik verschiedener Parteien. Dabei wollten sie sich nicht in die Politik einmischen, betonen sie. Sie wollten nur einen kleinen Damm.
Soweit aus Indien. Den Trockner nicht mehr benutzen, kürzer duschen und kälter duschen bitte. Solche Ratschläge hören nicht nur wir, sondern neuerdings auch unsere Nachbarn. Der große Nachbar im Westen, Frankreich, ist bei der grünen Energie noch nicht so weit vorn. Und viele der Atommeiler, die mussten gerade runtergefahren werden. Jetzt taucht die Idee wieder auf, ein stillgelegtes Kohlekraftwerk an der Grenze zum Saarland wieder hochzufahren. Und doch bitte auch Energie zu sparen. Sabine Wachs.
Der Verbrauch von Öl, Gas und Strom müsse sofort reduziert werden. Das erklärten die Vorsitzenden der Energieanbieter Total Energie, ÖDF und Engie in der französischen Sonntagszeitung Journal du Dimanche. Andernfalls, so die Botschaft der Konzernchefs, drohe Frankreich im Winter eine Energiekrise, die den sozialen Zusammenhalt gefährde. Frankreichs Wirtschaftsminister Bruno Le Maire erklärte, es sei schon jetzt an der Zeit zu handeln. Außerdem will er Vorkehrungen für den Fall eines Energieengpasses treffen. Deshalb, so Le Maire, könne das erst im März stillgelegte Kohlekraftwerk bei Saint-Avold, nahe der deutschen Grenze zu Saarbrücken, im Winter wieder in Betrieb genommen werden. Es solle allerdings keine russische Kohle verfeuert werden. Zudem erklärte Le Maire, bleibe die Position von Präsident Macron, alle Kohlekraftwerke im Land stillzulegen, unverändert. Aktuell ist nur noch ein Kohlekraftwerk in Betrieb. Frankreich bezieht rund 70% seines Stroms aus Atomkraftwerken, aber auch die machen Sorgen. Derzeit sind mehr als die Hälfte der Atommeiler nicht am Netz. Einige mussten wegen Korrosionsproblemen abgeschaltet, andere wegen der Dürre zurückgefahren werden. Denn die umliegenden Flüsse, vor allem im Süden Frankreichs, liefern nicht genug Kühlwasser.
Und jetzt wechseln wir den Kontinent. Argentinien ist gerade das einzige Land aus Südamerika, das am G7-Gipfel in Elmau teilnimmt. Ein Grund ist, dass Argentinien sich als Gaslieferant ins Spiel bringen will, als Alternative zu Russland. Argentinien hat nämlich das weltweit zweitgrößte Schiefergasfeld überhaupt. Das Schiefergas muss durch Fracking gewonnen werden. Dass das ökologisch großen Schaden anrichtet, stört in Argentinien nur wenige. Anne Herberg berichtet.
Früher sei das hier ein ruhiger, abgelegener und friedlicher Fleck gewesen, sagt Andres Duran. Doch damit sei es vorbei. Die Erde bebt, das Wasser sei verschmutzt, Maschinenlärm den ganzen Tag. Er steuert sein Auto durch die karge Steppe Patagoniens in sein Dorf Sausal Bonito. Es liegt nur wenige Kilometer entfernt von Vaca Muerta. So heißen die größten Schiefergaslagerstätten Argentiniens. Es sind die zweitgrößten Vorkommen der Welt. Gefördert wird per Fracking. Seitdem haben die Häuser in Sausal Bonito tiefe Risse bekommen. Auch das von Vicente Senón Zapata. Hier müssten längst Experten gewesen sein, um zu ermitteln, ob mein Haus abgerissen werden muss oder es eine andere Lösung gibt für diese Wand, die von den starken Erschütterungen geteilt wurde. Grund sind Erdbeben, die zuletzt immer öfter auftreten. Und wenn es nach der Regierung im 1000 Kilometer weit entfernten Buenos Aires geht, dann soll die Förderung nun aufgrund des Ukraine-Krieges noch intensiviert werden. Bei seinem Besuch beim deutschen Bundeskanzler Olaf Scholz im Mai brachte Argentiniens Präsident Alberto Fernández sein Land als alternativen Gaslieferanten ins Spiel. Argentinien hat viel von dem zu bieten, was die Welt in dieser neuen globalen Situation braucht. Wir sind große Lebensmittel- und Energieerzeuger. Wir haben die zweitgrößten Schiefergasvorkommen der Welt. Wir wollen sie nutzen, um die Welt mit Flüssiggas zu versorgen. Für Argentinien wiederum, das sich seit Jahren in einer schweren Wirtschaftskrise befindet, würde das dringend benötigte Devisen ins Land bringen. Eine Win-Win-Situation. Wenn es da nicht ein grundlegendes Problem gäbe. Alejandro Rebocio ist Wirtschaftsjournalist und Autor eines Buches über Vaca Muerta. Argentinien könnte seine Förderung innerhalb von 5 Jahren verdoppeln, aber noch fehlt die Infrastruktur, um das Gas und Rohöl zu transportieren. Es braucht also erstmal millionenschwere Investitionen in Pipelines, um das Gas zu Häfen zu bringen und dann dort wiederum in Anlagen, die daraus Flüssiggas herstellen. Wenn Präsident Fernández sagt, Argentinien hat viel zu geben, meint er, wir haben Gas. Wir brauchen eure Investitionen, um es auch exportieren zu können. Denn bisher muss das Krisenland Argentinien, zumindest im Winter, selbst teuer Gas importieren, um den Eigenbedarf zu decken. Dass die Förderung in Vaca Muerta weiter ausgebaut werden soll, ist daher eines der wenigen Dinge, über das man sich quer durchs politische Spektrum einig ist. wenn es auch unterschiedliche Ansichten darüber gibt, ob das mit oder ohne Beteiligung des argentinischen Staates geschehen soll. Die ökologischen Folgen spielen in der Diskussion jedoch kaum eine Rolle, beobachtet Rebocio. Wer direkt neben einer Förderanlage lebt, ist natürlich dagegen, aber das ist eine Minderheit. Die Mehrheit will sich heiß duschen können. Grundsätzlich dürfte Südamerika wegen des Ukraine-Krieges bei der Energieversorgung für Europa stärker in den Fokus rücken, glaubt Rebocio. Den Einwohnern von Sausal Bonito hat die verstärkte Förderung bisher nur Nachteile gebracht. Seit April haben sie 35 Erdstöße registriert, der heftigste mit einer Stärke von 4,5 auf der Richterskala, erzählt Vicente Zenon Zapata. Dazu kommt, dass wir zwar neben dem zweitgrößten Schiefergasfeld der Erde leben, aber selbst keinen Anschluss haben und auf teure Gasflaschen angewiesen sind.
Eigentlich ist deutsches Leitungswasser gut trinkbar. Aber Teetrinker finden es oft zu verkalkt. Andere hätten gerne weniger Metalle drin. Jedenfalls steht in vielen Haushalten ein Wasserfilter. Was bringt der? Die Stiftung Warentest ist, um das vorwegzunehmen, skeptisch. Dieter Nürnberger.
Vom Aufbau her ähneln sich die Wasserfilter für den Alltagsgebrauch. In die transparente Kanne aus Kunststoff wird eine Kartusche eingehängt. Darin enthalten sind vor allem Aktivkohle und Kunstharzpartikel, die das Leitungswasser filtern. Hartes, also stark kalkhaltiges Wasser soll dadurch weicher werden, sagt Warentester Marius Gemmel.
Die Hersteller versprechen Reduzierung von Kalk hauptsächlich, dann aber eben auch chlororganische Stoffe und Schwermetalle wie eben Blei und Kupfer.
Vor allem Teeliebhaber sollen profitieren, da zur Entfaltung der zarten Aromen eher weiches Wasser benötigt wird. Hinzu kommt das Versprechen, dass sich mit gefiltertem Wasser auf Küchengeräten weniger Kalkbelege bilden. Die Stiftung Warentest untersuchte 8 Wasserfilter zu Preisen zwischen 13 und knapp 22 Euro. Hauptkriterium dabei die Filterfunktion. Und hier bekam kein Modell eine gute bzw. auch nur befriedigende Bewertung. Der Grund?
Die Filterleistung bei den Wasserfiltern lässt relativ schnell nach. Einige Hersteller versprechen eine Filterleistung von 100 bis 150 Litern. Da haben wir festgestellt, dass schon nach einem Viertel der Nennleistung die Kapazität so nachlässt, dass ungefähr nur noch ein Drittel der Gesamthärte im Wasser rausgefiltert wird.
Somit verwandeln frisch eingesetzte Kartuschen zwar hartes Wasser in weiches, doch lässt der Effekt schnell nach. Die Kartuschen müssten öfter ausgetauscht werden, als die Hersteller angeben, was bei Preisen von bis zu 6 Euro aber zusätzliche Kosten verursacht. Immerhin, besser als Kalk entfernen die Filterkartuschen Schwermetallrückstände wie Blei und Kupfer. Das allerdings sei hierzulande eher ein seltenes Problem, so Warentester Marius Gemmel.
Die Wasserqualität in Deutschland ist eigentlich sehr, sehr gut. Wasser gilt als eines der besten überwachten Lebensmittel in ganz Deutschland. Natürlich haben wir regionale Unterschiede, so dass in einigen Regionen das Wasser eben kalkhaltiger ist als in anderen. Allerdings wissen wir auch, dass in 99% der Haushalte in Deutschland einwandfreies Wasser aus den Leitungen fließt.
Und in einem Punkt könnten die Filter die Qualität des Wassers sogar verschlechtern. Denn Trinkwasser ist nicht steril. Bei warmen Temperaturen steigt in den Filtern deshalb auch das Risiko der Keimvermehrung.
Die Wasserfilter entwickeln sich relativ schnell tatsächlich zu Keimschleudern, gerade wenn man eben den Anweisungen des Herstellers nicht folgt, dass sie nur im Kühlschrank gelagert werden, sondern eben auch bei Raumtemperatur. Da mehren sich die Keime relativ schnell an. Wir hatten tatsächlich eben auch einen Filter in der Untersuchung, der schon Schimmelpilze mit eingetragen hat. Und das kann eventuell auch zu einem Gesundheitsproblem werden, ja.
Kein einziger Wasserfilter schnitt am Ende mit gut ab. Nur 2 Modelle des Herstellers Britta bekamen gerade noch ein befriedigendes Gesamturteil. Wenig überraschend fällt deshalb das Fazit der Stiftung Warentest eher negativ aus, was vor allem der schnell nachlassenden Filterwirkung geschuldet ist. Zudem sei der Einsatz hierzulande wegen einer flächendeckenden guten Wasserqualität unnötig. Allenfalls für Teeliebhaber könnte sich der Einsatz von Wasserfiltern somit lohnen, wenn ein regelmäßiger Austausch der Kartuschen einkalkuliert wird.
Soweit der Verbrauchertipp. Und das war's von uns von Umwelt und Verbraucher. Ich darf Ihnen noch die Information am Mittag empfehlen. Jasper Barenberg moderiert sie. Ein Thema: Wie können die G7, also die größten Industriestaaten der Ukraine, noch helfen? Ich bin Sandra Pfister. Einen schönen Tag Ihnen.